Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Wir kommen noch einmal zum globalen Zollkonflikt. Schauen nach China. Man hat ja das Gefühl, dass China gerade ein wenig im Vorteil ist in diesem Konflikt mit den USA, mit Donald Trump. Im März, da konnten Chinas Exporte nochmal überraschend deutlich zulegen, und zwar um 12,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Getrieben wurden die Ausfuhren allerdings auch aus Angst vor einer Eskalation dieses Handelsstreits mit den USA. Chinesische Unternehmen, sie versuchen offenbar, so viele Waren wie möglich außer Landes zu schaffen, bevor eben die Zölle weiter steigen. Die chinesische Regierung begrüßt jedenfalls den teilweisen US-Zollrückzieher. Aus Peking, Benjamin Eisel.
Die US-Regierung setze in jüngster Zeit Zölle missbräuchlich ein, so Wang Lingjun von der chinesischen Zollbehörde bei der Vorstellung der jüngsten Außenhandelszahlen. Dies habe einen negativen Einfluss auf den weltweiten Handel inklusive Amerika und China. Doch im März konnten Chinas Exporte nochmal überraschend deutlich zulegen, und zwar um 12,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Getrieben wurden die Ausfuhren wohl auch aus Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA. Chinesische Unternehmen versuchten offenbar, viele Waren außer Landes zu schaffen, bevor die Zölle weiter steigen. Chinas Importe dagegen gingen im März um 3,5% zurück. Währenddessen hat die Führung der Volksrepublik begrüßt, dass die USA bestimmte Tech-Produkte von den zusätzlichen Einfuhrzöllen in Höhe von 145% ausgenommen haben. Es handle sich dabei um einen ersten kleinen Schritt, einen großen Fehler zu korrigieren, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Das Ministerium forderte die US-Regierung auf, die Zölle komplett abzuschaffen. Die USA haben nun elektronische Güter wie Smartphones und Computer von den massiven Einfuhrzöllen für chinesische Produkte ausgenommen. Auch für Prozessoren und Mikrochips sollen Ausnahmen gelten. Die US-Regierung reagiert damit offenbar auf Befürchtungen, elektronische Geräte könnten für US-Verbraucher deutlich teurer werden. Möglicherweise war die Regierung in Washington überrascht, dass die kommunistische Führung nicht nachgibt. China hatte auf die Zölle von Präsident Donald Trump unter anderem mit Gegenzöllen in Höhe von 125% reagiert. Mareike Ohlberg vom US-Think-Tank German Marshall Fund.
Es ist ein bisschen unklar, inwiefern es auf US-Seite komplett verstanden wurde. Also wie doch überzeugt man auf chinesischer Seite ist, dass man da jetzt auf Konfrontationskurs geht und gehen muss und das auch angekündigt hat. China ist zwar insgesamt, was die Optionen angeht, in einer schwächeren Position mit Gegenschlägen, aber ist halt auch bereit, dafür jetzt bestimmte Kosten zu tragen und nicht so schnell klein beizugeben.
Die Volksrepublik importiert viel weniger aus den USA, als sie in die Vereinigten Staaten exportiert. Zölle treffen China also härter als die Gegenseite. Dennoch, China importiert unter anderem große Mengen an US-Landwirtschaftsprodukten. Um die Preissteigerungen im Inland gering zu halten, kann Chinas Führung auf andere Länder ausweichen.
Aus Peking berichtete Benjamin Eisel, und der globale Zollkonflikt, der wird sicherlich uns auch in dieser Woche beschäftigen. Berlin. Vor dem Votum von CDU und SPD zum Koalitionsvertrag rüttelt CDU-Chef Friedrich Merz an einem zentralen Wahlversprechen der Sozialdemokraten. Volker Fintermer.
Der Koalitionsvertrag ist vor allem eine gemeinsame Absichtserklärung, hat der SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch erklärt. Gerade deshalb sieht die SPD keinen Anlass dafür, sogleich wieder davon abzuweichen und Vereinbartes in Frage zu stellen. Etwa auch bei der Einkommensteuer und der versprochenen Entlastung für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislaturperiode. Die nämlich hatte Friedrich Merz in der Bild am Sonntag in Frage gestellt, mit dem Hinweis, die sei nicht fix und man wolle sie nur senken, wenn der Haushalt das auch hergebe. Dieses Offenhalten gilt in gewisser Hinsicht auch für den Mindestlohn, für den es, so Merz, zumindest keinen Automatismus gebe. Im Koalitionsvertrag ist die Vorgehensweise klar beschrieben. Allein die Mindestlohnkommission entscheidet über die künftigen Erhöhungsschritte.
Die Sprecherin der parlamentarischen Linken in der SPD, Wiebke Esker, kritisierte die Äußerungen von Friedrich Merz zum Mindestlohn in dieser Sendung.
In der Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission steht die EU-Richtlinie, die auf 60% kommt. Und wenn wir dann die Tarifentwicklung und die Lohnentwicklung berücksichtigen, dann wird es zu 15 Euro kommen. Und das ist im Koalitionsvertrag festgelegt. Und ich gehe fest davon aus, dass das auch der Fall ist. In der Sache gilt die Tatsache, dass wir einen Finanzierungsvorbehalt haben, für alles gleichermaßen. Da sollte man nicht irgendwie als erstes auf die wichtigsten Projekte des Koalitionspartners, wir sind ja jetzt Partner, draufhauen. Warum er sich provozieren lässt oder warum er selber provozieren will, Das ist die Frage, er muss sich in meinen Augen zukünftig besser im Griff haben.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Wiebke Ester. Das Rentenniveau soll sich nach 2031 verändern, so der designierte Kanzler Merz gestern. Der Wirtschaftsweise Martin Werding von der Universität Bochum sprach sich heute früh im Deutschlandfunk für eine schnelle Reform aus.
Ich sehe eigentlich das Risiko, dass das Vertrauen beschädigt wird, noch viel mehr bei dieser Politik, wo man viel zu wenig tut. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel das feste Versprechen seit ein paar Jahren im Ohr, dass das Rentenalter nicht weiter angehoben werden muss, während die Lebenserwartung weiter steigen wird. Und wenn man also jetzt 8 Jahre lang erklärt, wir tun da nichts und dann sagt, oh Leute, blöd gelaufen, jetzt müssen wir doch nach 2031 über 67 Jahre hinausgehen, das schafft einen Vertrauensverlust. Dann lieber jetzt offen sagen, das kann nicht so bleiben. Wir brauchen noch 1-2 Jahre, um zu überlegen, wie wir es genau machen. Wenn man das 2029 oder 31 unmittelbar, wenn es greifen muss, erst beschließt, das ist zu spät. Das schmeißt dann auch Pläne über den Haufen.
Der Wirtschaftsweise Martin Werding. Deutliche Erwartungen an die künftige Koalition formuliert der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis. Er sagte in dieser Sendung,
für mich hat Priorität, dass wir die Bedingungen schaffen, Stichwort Energiepreise, Rohstoffversorgung, Rahmenbedingungen, die man politisch gestalten kann. Das muss jetzt vorankommen und gleichzeitig darauf achten, dass die Menschen in der Breite wieder Vertrauen in Politik bekommen. Das heißt, offensichtliche Themen in der Gesundheitspolitik und so weiter, die müssen wir gleichzeitig anspielen. Das ist die Chance dieser Koalition, dass sie das vielleicht besser hinbekommt als in dem Streit der letzten. Jetzt ist die Frage, gelingt das, was dort auf dem Tisch liegt, an politischer Zielsetzung umzusetzen. Eins davon ist Wirtschaftswachstum. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Da kommt das Geld her, was wir brauchen, um viele der Dinge zu tun.
Der Chef der Gewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis. In Ecuador hat der amtierende Präsident die Stichwahl mit rund 55% der Stimmen gewonnen. Anne Herberg.
Im ersten Wahlgang lieferten sich die Linke Luisa González und Amtsinhaber Daniel Noboa noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch bei der Stichwahl nun war es überraschend klar. Die unterlegene Luisa González, die aus dem Lager des linken Ex-Präsidenten Rafael Correa kommt, spricht allerdings bereits von Wahlbetrug und verlangt eine Neuauszählung. Die Herausforderungen für Noboa, 37 Jahre jung, sind enorm. Ecuador steckt nicht nur in einer Wirtschafts-, sondern auch in einer massiven Sicherheitskrise. Mächtige Drogenbanden machen sich in dem einst vergleichsweise sicheren Land breit. Über die Pazifikhäfen werden große Mengen Kokain vor allem nach Europa, Asien und die USA geschmuggelt.